Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
12 magere, 12 fette, vielleicht jetzt wieder 12 magere Jahre. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren schon auch die Inflation als wichtiger Treiber der Gewinne. Am Bondmarkt beispielsweise wird das überhaupt nicht repräsentiert. Da haben wir heute Credit Spreads, die unterstellen die bilanzielle Situation der kleineren, der breiteren Unternehmen wäre deutlich besser. Also man muss nicht über alle Toppen geflaggt sein, was die Investitionsniveaus bei einem globalen Aktienportfolio angeht.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wieder mit einem sehr spannenden Interview-Gast. Er war schon sehr oft da. Wir haben letztes Jahr einen richtig spannenden Live-Event miteinander gemacht, hier in München mit Volker Hellmeier zusammen. Das auch mal nach Wiederholung schreit, denn hat sich doch einiges nochmal an Dynamik entwickelt. Aber heute wollen wir natürlich erstmal ein bisschen über die Märkte sprechen. Ich nehme an, dass wir die großen Probleme auch trotzdem noch anreißen werden. Da kommen wir gar nicht drum rum. Freue mich sehr, dass er wieder uns zugeschaltet ist. Er ist der Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Philipp vorn dran.
Ja, wie immer gerne. Hallo.
Freut mich wie immer sehr. Ja, Mensch, Sie sind ja nicht müde, durch die Republik zu tingeln und immer wieder den Anleger zu sagen, schaut nicht auf die Nominale, sondern auf die reale Rendite und den realen Kapitalerhalt. Der ist wichtiger denn je, auch in den kommenden Jahren. Jetzt haben wir seit wenigen Tagen hier in Europa und in Deutschland Inflationsraten unter 2%. Da könnte man ja doch jetzt sagen, Mensch, alles tutto bello. Jetzt können wir noch ein bisschen Zinsen senken und dann starten wir wieder modsmäßig durch. In einem Jahr ist wieder alles eitel Sonnenschein und Wirtschaftswunderland.
Ja, als Kapitalanleger kann man das ohnehin, wenn man in den Rückspiegel schaut, 2024, da war sehr viel tutto bello. Also alles wunderschön, wenn ich mir anschaue, vom Gold über die globalen Aktien bis hin zur globalen Anleihe, gut diversifiziert. Das hat alles mal Realrendite gebracht. Das eine mehr, das andere weniger. Was sich aber definitiv ausgezahlt hat, war, sich Gedanken über die Realrendite zu machen und dementsprechend anzulegen, weil dann hat man in so mancher Anlageklasse Realrendite für die nächsten 5 Jahre generiert. Aber du willst natürlich auf die die Inflationsprognose raus und bloß weil wir jetzt mal die 2% von unten sehen, sind wir noch nicht wieder in einer Welt der Deflation. Die großen Treiber sind unserer Meinung nach weiter solche, die eine Inflationsrate im Durchschnitt der nächsten 3 bis 10 Jahre von 3% plus anreißen dürfte. Und da wird es halt mit Anleihen auf dem aktuellen Niveau nach vorne nicht wirklich erfreulich. Aber das Aber möchte ich heute auch mal einstreuen, weil sonst bin ich ja jemand, der immer nur für die Aktien trommelt, so laut wie es möglich ist.
Ja.
Wahrscheinlich kann man im Moment auch mal ein bisschen kürzer treten. Also man muss nicht über alle Toppen geflaggt sein, was die Investitionsniveaus bei einem globalen Aktienportfolio angeht. Eher mal 70 statt 100%.
Ja, man war ja eigentlich so am Jahresanfang so, vielleicht normalisiert sich mal alles am Aktienmarkt und es kam anders. Wir haben natürlich alle nichts dagegen. Es wurde ein unterm Strich doch richtig gutes Jahr, soweit wir das bis jetzt sehen, ne?
Ja, es war ein super Jahr, das kann man bis jetzt auf alle Fälle so sagen. Es war zunächst einmal ein Jahr, das sehr einseitig getrieben war. Ich würde mal sagen, bis zum Sommer, da war das sehr stark KI und Tech getrieben. Nach dem kleinen Rücksetzer im Technologiebereich haben sich die Investoren breiter aufgestellt. Meiner Meinung nach vorne hin eine sehr, sehr vernünftige Strategie. Eher wieder in die Breite als in die Spitze beim Aktienmarkt zu investieren. Und ja, wer zumindest mal die Bilanz zieht nach dem dritten Quartal, der ist zufrieden. Noch besser war es Gold, aber das ist ja ohnehin ein Spezialfall.
Das wäre quasi die anschließende nächste Frage, das, was wir eben die letzten Wochen so ein bisschen gesehen haben, auch übers Quartal, ne, in den USA, S&P Equal Weight hat mal den normalen Index geschlagen. Also man sieht schon so ein bisschen, auch wenn das kurz ausgebremst war da Anfang August mit diesen kleinen Verwerfungen, dass man ein bisschen mehr schaut auf alles, was man jetzt die letzten 1,5 Jahre komplett links liegen gelassen hat. Ne?
Ja,
also, dass man eben so ein bisschen in die Breite geht und sieht, aha, da sind noch ein paar Unternehmen, die stehen eigentlich auch ganz gut da.
Ja, und wir gehen davon aus, dass das nicht nur mal gewesen ist, sondern dass das eine Entwicklung sein dürfte, die über die nächsten Jahre trägt. Das haben ja viele junge Menschen komplett vergessen, dass der MSCI World Capital Weighted, also der kapitalgewichtete Weltindex, nicht immer in der Vergangenheit das Maß aller Dinge, der Goldstandard gewesen ist. Wenn man sich die Phase anschaut nach dem Crash in Japan beispielsweise, als ich so als junger Portfolio-Manager aktiv war und mich die Kunden gefragt haben, na, welchen Benchmark wollen sie denn gerne haben? Da hat man den MSCI World sehr gerne genommen mit dem extrem hohen Japan-Exposure, das damals im MSCI World Capital Weighted drin war. Den konnte man eigentlich nicht underperformen. Und das war ähnlich auch in den ersten 12 Jahren nach 2000. Da war der Capital Weighted mehr oder weniger flat über die 12 Jahre, während der Equal Weighted schön zugelegt hat. Und die letzten 12 Jahre waren dann eben genau das Umgekehrte. Jetzt wollen wir nicht in biblischen Vergleichen agieren. 12 magere, 12 fette, vielleicht jetzt wieder 12 magere Jahre. Aber wenn man sich die Bewertung, wenn man sich auch so ein bisschen den gesunden Menschenverstand anschaut, dass KI und Technologie eben nur dann wirklich Profits machen kann, wenn auch die Breite davon profitiert, weil sonst ist keiner da, der die Preise dafür zahlt, dann ist es sicher mal ein vernünftiger Ansatz, heute etwas stärker in die Breite zu diversifizieren.
Aber man hat schon das Gefühl, man muss da ein bisschen genauer hinschauen, ne? Weil so die Qualität der zweiten und dritten Reihe ist natürlich im Moment nicht so gut, wie man das vielleicht in anderen Phasen hatte, wo dann, was weiß ich, wenn man jetzt mal in die ganz kleineren Richtung Russell 2000 geht, da ist die Bilanzqualität heute nicht so gut, wie man das in früheren Phasen oft erlebt hat.
Ja, Russell 2000 ist natürlich dann wirklich schon ganz
schön sehr klein. Ja.
Aber das Spannende ist, das ist völlig richtig, die Analyse. Am Bondmarkt beispielsweise wird das überhaupt nicht repräsentiert. Da haben wir heute Credit Spreads, die unterstellen die bilanzielle Situation der kleineren, der breiteren Unternehmen wäre deutlich besser als noch vor ein paar Jahren, weil für Qualität kriegt man am Bondmarkt heute wenig Prämie. Und ja, gibt es ja immer eine ganze Menge Leute, die sagen, die Bondinvestoren, das sind die wirklich smarten Kerle am Kapitalmarkt, nicht die Aktieninvestoren, das sind ja die Dummen, die brauchen ja immer nur zu erzählen, es geht aufwärts, da gibt es ein paar, die gerne dann den Crash immer postulieren, aber die Mehrheit sagt ja einfach, es geht nach oben, weil es eben über die nominale Entwicklung eigentlich ein vorgezeichneter Pfad ist. Also die Bond-Investoren, die vermeintlich extra smarten, die sehen das aus welchem Grund auch immer anders. Vielleicht deswegen, weil sie antizipieren, dass künstliche Intelligenz die Bilanzen und die Gewinnsituation dieser Unternehmen wieder verbessern. Hypothese auf Hypothese. Aber für die Gewinnentwicklung der Technologieunternehmen ist das eben schon ein wichtiger Hypothesencase.
Und man sieht es auf der Unternehmensaktienseite natürlich auch so ein bisschen, man hat, alle haben so ein bisschen die Grafiken gesehen, Gewinnwachstumsraten auch jetzt ins nächste Jahr rein zwischen den Mag 7, den berühmten, und dem Rest des S&Ps, wo man eben eine Annäherung sieht, ne? Also der Rest des Marktes war ja nun recht hinterher, vieles war getrieben von den paar großen Unternehmen, auch auf der Gewinnwachstumsseite, und das passt sich jetzt so peu à peu an und soll dann irgendwann mal so fast gleich auf daherkommen. Ne? Auch das würde ja so ein bisschen dafür sprechen, dass quasi die zurückgelassenen oder ignorierten Unternehmen so langsam aber sicher eben in den Blickpunkt rutschen.
Ja, weil dann eben auch das Bewertungsniveau dann irgendwann sich annähern dürfte, das spricht ganz klar dafür. Aber grundsätzlich wird natürlich auch nach vorne schauen, die Gewinndynamik etwas zurückgehen. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren schon auch die Inflation als wichtiger Treiber der Gewinne, nominal halt. Und wenn die Inflation sich um die 3% herum einpendeln wird, dann ist es eben nicht mehr der Treiber, der die Inflation in den letzten 24, 36 Monaten bedeutet hat. Also auch da eine gewisse Tendenz zur Normalisierung.
Ich komme auf das Aber zurück, das du vorhin angesprochen hast, das ja nun ein höflich formuliertes, man darf ruhig auch mal ein bisschen Cash halten, vielleicht gibt es ja auch mal ein paar Nachkaufkurse. Was könnten so Faktoren sein, die das ein bisschen auslösen, die mal so ein kleines Hallo-Wach für den einen oder anderen bringt, um mal zu sagen, man müsste mal vielleicht hier und da ein paar Chips vom Tisch nehmen?
Naja, es ist China immer noch, trotz der vermeintlich gigantischen Stimulationsmaßnahmen der letzten paar Tage. Die sind zwar relativ zu den Erwartungen, die viele China-Analysten noch vor 3-4 Monaten geäußert haben, hoch, aber wenn ich das am Bundeshaushalt zum Beispiel messen würde, wären das 25 Milliarden. Das ist jetzt eine Menge, aber nicht the Big Bang oder whatever it takes. Also China ist definitiv...
Auch das habe ich übrigens schon neulich wieder irgendwo gelesen. Also irgendeiner hat die whatever it takes ausgepackt.
Ja, die könnten ja irgendwann nach vorne noch kommen, aber das, was bisher geleistet wurde, das hat, glaube ich, auch nur den Zweck, die Abwärtsspirale der Stimmung der chinesischen Bevölkerung abzubremsen oder zum Stillstand zu bringen. Das reicht noch nicht aus, um die chinesische Bevölkerung wieder zum Happy Camper zu machen. Aber grundsätzlich ist China ein Faktor, der sowohl auf der Ebene der Politik wie auch auf der Ebene der Konkurrenzsituation vieler unserer Geschäftsmodelle sehr wichtig ist. Dann haben wir die Wahlen in den USA, nicht weil es relevant ist, ob Harris oder Trump ans Ruder kommt. Beide haben eigentlich dieselben Ziele und die sind das Problem. America first, Donald Trump spricht das vielleicht ein bisschen klarer aus, aber Kamala Harris denkt genau in dieselbe Kerbe. Beide sind im Moment dabei, sich zu überstürzen, was die zukünftige Wettbewerbssituation Amerikas angeht. Tiefste Energiepreise, tiefste Steuern, beste Standortqualität, da könnt ihr in Europa einpacken. Das sagen die zwar so nicht, aber jeder, der weiterdenkt, der sollte diesen Halbsatz hinzufügen. Keiner von uns weiß, was passiert auf der arabischen, israelischen Seite. Wird es doch einmal eine Auswirkung haben auf den Ölpreis und damit dann auch auf die Inflation? Und dafür haben wir eigentlich im Moment Bewertungsniveaus, die Risiken doch tendenziell sehr stark ausblenden.
Das wäre nämlich eine Frage eines Zuschauers. Ich hatte nämlich am Montag mal darauf so aufgerufen. Jetzt habe ich es natürlich wieder verschmissen. Aber er fragte nämlich, die gebe ich nicht an der Stelle gleich weiter, Frage quasi an dich. Sell the fact wäre nämlich genau zum Beispiel ein dieses Thema. Ob er vollkommen falsch liegt, dass nach der Wahl schlicht denn erstmal verkauft wird oder werden könnte. Denn wenn sich der Rauch dann legt, sieht man eben die Realität, nämlich dass keiner wirklich Wunder vollbringen kann von den beiden.
Ja, das ist bei Politikern und Politikerinnen nicht nur in den USA so. Das ist ja die große Diskussion, die wir auch immer hier führen. Wird dann ein möglicher Kanzler Merz Deutschland wie Phönix aus der Asche führen angesichts der Restriktionen in unserem Haushalt unter einer Schuldenbremse? Wohl eher nicht. Aber ja, klar, erstmal wird es in den USA spannend sein, wann wir überhaupt offiziell wissen, wer Präsident oder Präsidentin wird. Da sind ja inzwischen schon so viele Komitees gegründet worden, die nur ein Ziel haben bei einem knappen Wahlausgang und davon gehe ich aus. Das wird irgendwie wieder so ein 51-49 oder 52-48 Ding. Widersprüche gegen das Wahlergebnis einzureichen. Also ich glaube, keiner von uns muss die Nacht sich um die Ohren schlagen in der Hoffnung, am Morgen zu wissen, wo es lang geht. Und nach dieser sehr zähen Situation werden die Märkte dann aufwachen und sagen, okay, gut, jetzt haben wir das. Was bedeutet das? Handelskonflikt? Ja, und zwar unter beiden. Das ist wahrscheinlich nicht so toll für die globale Realwirtschaft. Nehmen wir doch vielleicht mal ein bisschen Fahrt raus. Aber das ist weniger personenbezogen, sondern eher die Erkenntnis, beide Wahlprogramme sind doch sehr protektionistisch mit dem Unterschied, dass Donald Trump wahrscheinlich wieder der Big Boys Deals macht. Also der macht dann mit Putin irgendeinen Deal und informiert uns, dass er den gemacht hat, während Kamala Harris sicher die NATO und die westlichen Alliierten etwas mehr versucht, in Entscheidungen mit einzubinden. Insofern ist sie für die europäische Politik sicher die angenehmere Partnerin.
Ich habe diese Woche mit Anna Rosenberg, Geopolitik, Strategin, kennst du bestimmt von Amundi, auch unterhalten. Natürlich, klar ist es, sie haben beide unterschiedliche Wege zum eigentlich gleichen Ziel, wie du es ja auch beschrieben hast. Und es hat natürlich für verschiedene Branchen, Unternehmen, auch Länder unterschiedliche Auswirkungen, auch wenn die Richtung quasi die gleiche ist. Aber wir haben am Ende die These aufgestellt, ein Donald Trump, mit dem, was er denn so angekündigt hat, nehmen wir natürlich einmal die wirtschaftlichen Themen, aber natürlich auch die geopolitischen Themen, ist vielleicht am Ende sogar fast heilsamer für uns Europäer, weil er es schneller uns dazu zwingt, anzufangen, unsere Hausaufgaben zu machen, als das vielleicht in einem gemäßigteren, höflicheren, auch langsameren Herangehensweise der Demokraten der Fall wäre. Also ein bisschen wie ein heilsamer Schock, in Anführungszeichen.
Ja, ein Schock ist es wohl.
Also nicht ein Schock, sondern ja, aber halt so ein Arschtritt, ne? Ja, also, ja, du weißt, ja, was ich meine.
Nee, bin ich absolut bei der Analyse. Ich glaube, wir müssen endlich kapieren, dass die uns nur ernst nehmen, wenn wir ernst zu nehmen sind. Und in dem Zustand, in dem Europa heute sich präsentiert, sind wir nicht ernst zu nehmen. Wir müssen als allererstes wieder die Achse Paris-Berlin hinbekommen. Die hat ja im Moment einen Zustand, das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland, das ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und wenn wir zwei uns nicht halbwegs einig sind, dann ist Europa sowas von unterrepräsentiert im globalen politischen Spektrum, wie man sich das nicht vorstellen mag. Und dann müssen wir ganz klar ran und versuchen, in der Breite Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken, das Thema Diversifikation nicht bei den Unternehmen abzuladen, sondern auch politisch zu sagen, warum liegt da ein Vertrag wie der Mercosur-Vertrag seit 20 Jahren nicht unterschrieben auf dem Tisch? Warum sind natürliche Handelspartner wie Lateinamerika nicht privilegierte Partner, weil sie ein paar Arbeitsrechte nicht übernehmen wollen, weil sie ein paar Klimaschutzmaßnahmen nicht übernehmen wollen, die wir als Standard setzen? Da muss man dann wirklich fragen, sind diese Themen so drastisch in der langfristigen Wirkung, dass wir uns da Handelsverbündete zerschießen, die dann einfach die Chinesen abholen und sagen, ja komm, also die EU, die wollen nicht.
Von mir kriegst du eine rote Schleife drumherum.
Ja, genau. Und so läuft, ob uns das passt oder nicht. Ob uns das moralisch befriedigt oder nicht, ob das uns den Klimaziel näher bringt oder nicht, so läuft das heutzutage. Und wir können uns ausklinken und sagen, da machen wir nicht mit. Dann brauchen wir uns aber nicht zu wundern, dass viele unserer existierenden Geschäftsmodelle halt in Zukunft nicht mehr da sind und wir wahrscheinlich nicht ausreichend neue generieren, um das aufzufangen.
Es wird dann irgendwann eben kein Kahn mehr nach uns krähen, wenn wir die ganze Zeit auf dem Standstreifen rumstehen.
Ja, wenn man
alle auf die Überholspur wollen.
Ja, wenn man ehrlich ist, kräht im Moment schon keiner mehr. Wir sind heute vielleicht noch in einer Position, wo wir das wieder ändern können. Aber das müssen wir relativ rasch und das müssen wir relativ konzentriert machen.
Jetzt heißt natürlich auch immer dieses, also wenn wir jetzt bei der Achse Deutschland-Frankreich sind, muss man auch sagen, beide Länder sind halt auch im Moment unfassbar mit sich selber beschäftigt und auch da natürlich immer noch mit, ich sag mal, Kaffeekränzchen statt Bestandsaufnahme und Probleme lösen.
Ja, das ist so. Wobei die Franzosen natürlich zumindest Geld in die Hand nehmen, um ein paar Probleme zu lösen. Also wenn du dich in Frankreich in Zug setzt, dann kommst du halbwegs pünktlich an. Wenn man über eine französische Autobahn fährt, dann fährt man halt nur 130. Aber die Geschwindigkeit kann man dann auch meistens, außer in den Sommerferien, an der Mautstation durchhalten. Das ist ein großer Unterschied. Die pfeifen auf Schuldengrenzen und Ähnlichem, sondern die hauen das Geld raus, mal etwas pointiert formuliert, weil sie wissen, die Deutschen, die sparen sich ja einen Wolf und stellen damit sicher, dass der Benchmark-Bond in der Eurozone auf einem tiefen Renditeniveau bleibt und unsere französischen Schulden finanzierbar bleiben. Das ist natürlich etwas, was die Perversion der Schuldenbremse in einer Gemeinschaftswährung zeigt. Wir stabilisieren den gesamten Währungsraum durch unsere Sparbemühungen und die anderen hauen die Kohle auf den Kopf. Ich bemühe da gerne den alten Vergleich der Studenten-WG, wo vier Studenten und Studentinnen wohnen, drei räumen regelmäßig den Kühlschrank aus, und hinterlassen ein Chaos und der Vierte füllt ihn wieder auf und macht die Bude schick. Das ändert sich erst, wenn der Vierte sagt, ich bin genauso schnell beim Ausräumen des Kühlschranks und ich rühre keinen Finger, um den Besen zu schwingen. Dann fangen die drei anderen an zu fragen, warum ist denn kein Futter da und ein gigantischer Saustall. Vielleicht ist das auch ein Anreizsystem, um gemeinsame Ordnung und Beschaffungsmaßnahmen zu ergreifen.
Ich habe die Tage gesehen, der lachende Dritte im Moment ist Spanien, deren Credit Spreads unter denen von Frankreich sind mittlerweile.
Ja, da gehören sie auch hin.
Soweit es kommt.
Also genau. Volkswirtschaftlich.
Die haben ihren Haushalt besser im Griff mittlerweile.
Ja, und die haben natürlich auch ihr Geschäftsmodell Tourismus wieder in Fahrt gebracht. So stark, ja, dass man auf den Balearen auf die Straße geht und sagt, wir wollen nicht so viele von den Engländern und Deutschen, ja, hier. Und zunehmend kommen ja auch die Amerikaner, die haben die Balearen auch als attraktiven Touristenort entdeckt. Aber ja, das ist völlig stringent, was da passiert. Aber eben alles auf einem Niveau, das nur möglich ist, weil wir Deutschen uns hier an der Schuldenbremse entlang quälen. Das ist spieltheoretisch, ist das einfach ein Quatsch, was wir da machen. So richtig eine Schuldenbremse ist, wenn man eine Volkswirtschaft ist mit eigener Währung und dann von diesen Sparbemühungen über den Außenwert der Währung, die Kredibilität der Währung und der Volkswirtschaft und der Solidität im Ausland profitiert. So absurd ist das in einer Währungsgemeinschaft, wo eben nicht alle nach denselben Regeln tanzen.
Heiner Flassbeck geht jetzt in der Sekunde in Frankreich sitzen, so richtig warm das Herz auf, als er das gehört hat.
Ja, ich hab mit ihm schon öfter diskutiert über das Thema und wir haben einige Differenzen, was volkswirtschaftliche Einschätzungen angeht. Aber da sind wir uns absolut einig. Eine Schuldenbremse macht wirklich nur Sinn, wenn der Impact auf den Außenwert und der Kredibilität meiner Währung und damit dann eben auch die Inflationsraten im Inland dadurch positiv beeinflusst werden. Zu D-Mark-Zeiten würden wir diese Diskussion nicht führen, weil dann würde die D-Mark und damit auch die deutsche Bevölkerung über den Binnen- und Außenwert der Währung profitieren. Heute ist das eine ganz, ganz andere Welt. Und by the way, wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut, da haben wir ja heute ungefähr 175 Milliarden für den Sozialbereich und 50 Milliarden dicker Daumen für Bildung und für die Infrastruktur und fürs Militär als einzelne Posten. Wenn ich weiß, wie sich der staatliche Zuschuss zum gesetzlichen Rentensystem in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird, eben von heute 127 Milliarden, das ist fürs nächste Jahr budgetiert, auf 260 Milliarden in 10 Jahren, dann weiß ich, das geht gar nicht anders als mit dem Aushebeln der Schuldenbremse. Und dann sollten wir sagen, je früher, desto besser. Dann haben wir nämlich auch noch Mittel für die relevanten Themen Infrastruktur, Bildung und natürlich auch das Militär.
Hast du die Erklärung dafür, warum die FDP als einziges, gefühlt als einziges politisches Ziel die Schuldenbremse hat? Sonst ist ihnen ja nicht viel eingefallen.
Ja, das ist,
wenn man an Wahlergebnissen sieht.
Also ich bin kein Wähler und kein Mitglied der FDP, aber ich muss der FDP schon eines zugute halten, was in den Medien komplett übersehen wird. Sie haben zumindest verhindert, dass wir keine Steuererhöhungen in Deutschland bekommen haben. Also Sie haben jetzt nicht unbedingt besonders viele Initiativen gestartet, die an der Situation massiv etwas zum Positiven geändert hätten. Vielleicht mal so der Beginn einer kapitalmarktfinanzierten Altersvorsorge, wenn das denn mal kommt. Aber sie haben verhindert, und das wäre sicher bei einer Regierung SPD-Grüne der Fall gewesen, dass Unternehmenssteuern, Einkommensteuern und Vermögenssteuern nach oben gegangen wären. Und dafür und um bestimmte Ausreißer im Sozialsystem wieder etwas einzufangen, und sicher auch, weil viele ihrer Wähler darauf bestehen, weil sie die Logik nicht durchdringen, ist die Schuldenbremse als Argument eines, das man gut gebrauchen kann.
Mhm. Du hast es vorhin kurz Merz angesprochen, dass vielleicht der eine oder andere wach werden wird und feststellen wird, vielleicht ist er nicht der heilsame Retter. Das wird wahrscheinlich für die meisten einzelnen Kanzler oder Kanzlerinnen so gelten, genauso wie was eben die letzten Jahre der Fall war. Da wäre natürlich immer die Frage, wer kann denn Deutschland am Ende des Tages retten?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich nur die Erkenntnis, dass wir als Prio 1 unserer Bundesaufgaben die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft sehen müssen. Dass all die Themen, die aus guten Gründen oder Populismus in den letzten Jahren den Wahlkampf bestimmt haben, also unter guten Gründen würde ich jetzt den Klimaschutz zusammenführen und Populismus einen großen Teil der Migrationsthematik, dass die hintangestellt werden und sich ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin ganz klar mit dem Ziel auf dem Weg macht, ich fördere unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ich nehme Geld auf, ich investiere, weil Schulden müssen nicht schlecht sein, wenn sie in sinnvolle, rentierliche Investitionen hineingehen, in die Infrastruktur, in die Bildung, in einen dramatischen Abbau der Bürokratie, der ist genauso hinderlich wie die fehlende Infrastruktur. Fokus ist, wir werden wieder Zielland Nummer 1 auf der Welt für neue Investitionen. Das wäre so der Benchmark und ich hätte auch kein Problem beim Erreichen dieses Zieles. Also das muss ja nicht die Nummer 1 sein, wir wollen ja realistisch bleiben. Aber eine dramatische Verbesserung, dem Bundeskanzler und dem Kabinett Boni auszuzahlen, wie man sie in Singapur bekommt. Weil die Diskussion um die Saläre von Ministern und Bundeskanzler, die ist ja lächerlich. Das ist so die klassische deutsche Neiddebatte. Menschen, die Tag ein, Tag aus für das Land schuften und das tun,
soll auch dafür bezahlt werden.
Personen sehr oft, die haben auch ein ordentliches Gehalt verdient. Dafür nehmen wir dann die Pensionskomponente raus und dann ist das auch ein bisschen vergleichbarer.
Mhm. Du hast natürlich dieses Bürokratie mal einmal angesprochen, bist ja natürlich auch im Kreistag, also auch politisch ein wenig lokal engagiert. Ist das so das Haupthindernis hierzulande, neben dem Grundverständnis, dass man eben die Wirtschaft halt braucht, sonst kann man sich halt nichts leisten im Land?
Ja, es ist eben die fehlende Verlässlichkeit. Baugenehmigungen, die erteilt werden, Baupläne, die erstellt werden und dann durch x Einsprachen zeitlich so lang verzögert werden, dass Bauherr oder Projektentwickler sagt, boah, das macht keinen Sinn, das ist nicht verlässlich. Ich weiß nicht, ob ich dann in 5 oder 10 Jahren die Finanzierung hinbekomme. Die Regeln ändern sich alle naslang. Und natürlich, die Verwaltung wird immer größer und die Menschen haben ja auch einen Anspruch an sich. Also sie wollen ja was bewirken. Bewirken bedeutet in dem Fall aber sehr oft eine neue Verordnung. Wir müssen da wirklich zurückbuchstabieren. Wir müssen versuchen, jede Anfrage innerhalb von 6 Monaten rechtssicher zu beantworten. Und das bedeutet sicher auch so ein bisschen Zurücknehmen der Partikularrechte in der Bevölkerung. Das ist ein dorniger Weg, wenn dann eben die Lärmbelästigung einer einzelnen Person bestimmte Projekte nicht mehr verhindern kann. Aber stellen wir uns vor, ohne solche Einschränkungen wären vor 200 Jahren die Eisenbahnen nicht gebaut worden, hätten wir vor 100 Jahren die Autobahnen nicht gebaut, hätten wir die Substanz nicht hinbekommen, von der Deutschland heute noch lebt, die aber, wie wir anhand der Brücken immer schön sehen, zunehmend zerbröselt. Also da muss auch wieder ein gemeinschaftlicher Wille da sein. Und ich weiß, das fällt jedem schwer. Das ist mir auch
nicht in meinem Garten
wohl bewusst. Aber ohne das werden wir nicht wieder nach vorne kommen. Und dann können wir uns vielleicht auch die Lärmschutzmaßnahmen für alle leisten, die das dann auch erträglich machen.
Und dann ist natürlich immer dieses, was das andere große Thema ist, ist, dass natürlich das Verständnis dafür, dass Wirtschaft nichts Böses ist, erstmal innerhalb einfacher Regeln,
ja,
etwas ist, was so nicht nur in der politischen Kaste, da fehlt es offensichtlich auch bei ganz vielen, das Verständnis dafür, dass es wichtig ist, sondern auch bei der breiten Bevölkerung. Und da kommen wir dem, wer kann es retten, am Ende sind es ja wir selber und nicht die Leute in Berlin.
Das ist echt spannend, weil du sprichst da ein Grundmisstrauen an. Dieses Grundmisstrauen gilt sowohl gegenüber der Politik wie auch des Unternehmertums. Wir bauen ja hier oben in Schleswig-Holstein eine Tunnelverbindung zwischen Fehmarn und Dänemark. Und wir haben ja inzwischen einen Wirtschaftsminister, den Herrn Madsen, der gebürtiger Däne ist und inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und wenn immer man den trifft, das ist wirklich erfrischend, weil der kommt mit Vergleichen. Wie läuft etwas in Dänemark? Wie läuft etwas in Deutschland? Diese Fehmarn-Querung hat in Dänemark 50 Einsprachen aus der Bevölkerung gehabt und von diesen 50 Einsprachen waren 33, ihr müsst das schneller machen. In Deutschland waren es deutlich über 1000 Einsprachen und die waren alle Beschränkungen, nicht machen. Er hat das erklärt, dass die Bürger in Dänemark davon überzeugt sind, wenn der Staat eine Infrastrukturmaßnahme durchführt, geht es der Natur danach besser als zuvor. Und das wird von der Bevölkerung einfach einmal als Grundvertrauen hingenommen. Und das ist etwas, was wir uns hier mal wirklich überlegen sollten. Ist nach Infrastrukturmaßnahmen die Natur wirklich schlechter gestellt oder ist sie vielleicht sogar besser? Und genauso ist das bei den Unternehmen. Anstatt dass man hingeht, boah, ich habe einen Großteil meines Vermögens in Unternehmen investiert, weil die notwendig sind für eine florierende Wirtschaft. Das ist in vielen Ländern, auch in Dänemark der Fall, aber noch ausgeprägter logischerweise in der Schweiz, in den Niederlanden, ja, in den USA, ist bei uns immer, boah, dass der Konzern, der nützt die Arbeitnehmer aus, der schädigt die Gesellschaft, Steuerhinterziehung und selbstverständlich wird mit der Umwelt umgegangen, als gäbe es keinen Morgen. Das ist etwas, wo wir wirklich versuchen müssen, dran zu arbeiten. Und das ist natürlich genau etwas, wo unsere Medien systematisch versagen, weil sie finden immer die negative Stecknadel im Heuhaufen. Darüber wird berichtet, über die positiven hört man kein Wort, weil scheinbar nur der Skandal geht. Und die positive Normalität, und das ist ja die Normalität, ist ja das Positive, die ist des Berichts nicht wirklich würdig.
Ja, da müsste man ja so einfache Wahrheiten wie das Unternehmertum Arbeitsplätze schafft und Steuerzahlen.
Ja, aber das ist schon wieder zu trivial.
Wäre das Eingeständnis, genau, dass der Kapitalismus ja womöglich doch funktioniert.
Ja, da will ich jetzt gar nicht mal eine Wertung vornehmen über die Zielrichtung der Medien, aber an sich gehört das Positive genauso berichtet wie das Negative. Aber die deutschen Medien tendieren doch, und du hast immer die Medien, die Bürger verdienen, also insofern ist das nicht ausschließlich ein Vorwurf gegenüber den Medien, die berichten doch eben
genau wie die Politiker, ja,
gerne über das, was schlecht läuft. Ist bis zum gewissen Maße auch ihre Aufgabe als vierte Instanz im Staat, aber man sollte darüber nicht vergessen, auch das, was wirklich rund läuft, mal eine Schlagzeile wert sein zu sein.
Mhm. Also wir werden versuchen, jede Woche eine positive Nachricht der Woche zu verkünden, als leuchtendes Beispiel dafür.
Ja, es läuft.
Das ist schon mal eine erste Anregung.
So unter dem Titel, es läuft.
Nein, wir loben ja auch. Wir meckern nicht über Unternehmertum. Ja, das ist klar. Das würde hier draußen auch keiner von uns, logischerweise von unseren Zuschauern, fressen in der Form. Lass uns nochmal vielleicht zurückkommen ein bisschen zu den Märkten. Nicht, dass wir sind noch nicht, glaube ich, nicht ganz fertig geworden. Wir haben quasi, ich schlage den Bogen zum Anfang zurück, natürlich mit den sinkenden Inflationswerten. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die USA schauen, da läuft das alles ein bisschen klebriger, aber der Trend passt schon. Und gleichzeitig haben wir nach dem ersten großen Schritt, den die Fed da eingeleitet hat, sind jetzt schon wieder alle wahnsinnig euphorisch. Ich erinnere mich an nicht ganz 12 Monate her, hatten wir den Fall auch schon mal, wahnsinnig viel Zinssenkungseuphorie. Was da nicht alles im nächsten halben Jahr an Zinsschritten passieren könnte. Ist das nicht so ein bisschen wie letztes Jahr, ganz viel Euphorie reinpreisen, ohne drüber nachzudenken, was das heißen könnte, nämlich dass da am anderen Ende dann halt vielleicht doch nicht die Softlanding-Nummer steht, sondern vielleicht doch eine Rezession stehen würde?
Naja, wenn das kommt, was der Markt einpreist, dann bedeutet das ja eher Gegensteuern gegen Wirtschaftsschwäche. Also wenn die Zinsen wirklich dramatisch am kurzen Ende zurückgenommen werden. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass heute die Erwartungen, auch wenn sie vielleicht noch einen Tick überzogen sind, deutlich realistischer sind wie Ende letzten Jahres. Ende letztes Jahres, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, das war Gaga.
Absolut irre, ja, mit den 7, 8 Zinsschritten.
Das war Gaga. Das hat einfach auch nicht in die Landschaft gepasst. Aber jetzt merkt man schon, wie die Notenbanken so ein bisschen von der Inflationswatcher-Ebene mehr auch in die Wachstumswatcher-Ebene driften und die Frage stellen, wie viel nehmen wir die kurzfristigen Zinsen runter und sind trotzdem eher neutral oder vielleicht sogar ein bisschen auf der Bremse. Und insofern würde es mich nicht wundern, wenn wir in Europa im nächsten Jahr bei den kurzfristigen Notenbankzinsen irgendwo knapp oberhalb von 2% rauskommen, 2,25%. Und die USA vielleicht ein oder zwei Schnäpse drüben auch in diese Richtung driftet. Die Konjunkturkomponente gewinnt wieder an Bedeutung und deswegen sehe ich doch in den nächsten 12 Monaten noch den einen oder anderen Zinsschritt kommen. Der aber, und das ist, glaube ich, für die Anleger viel relevanter, am langen Ende nur begrenzt Auswirkungen haben wird und der vor allen Dingen die sich bislang im Festgeld so kommod gefühlt haben, dann eher wieder vor die Frage stellen, boah, jetzt kriege ich vielleicht noch 1% auf mein Festgeld, also Notenbankzins minus 1%. Das ist nicht mehr so sexy. Das ist dann wahrscheinlich definitiv auch real nicht besonders gut. Was mache ich mit dem Geld? Das sind tendenziell dann auch wieder Investoren oder Geldanleger, die dann vom Festgeld in Richtung Investitionen schauen werden.
Ja, man hat ja über das Jahr und auch das letzte Jahr schon diese gigantischen Zuflüsse allein in den USA in diesen riesigen Geldmarktfonds gesehen. Ja. Das ist Geld, das dann irgendwann nicht mehr so sexy verzinst ist. Ne?
Ja, ja.
Ich komme nochmal ganz kurz zurück auf deine, was du erwartest auf der Zinsseite. Das würde, wenn wir natürlich Europa und die USA, zumindest mal Stand heute, wie die Konjunktur jeweils dasteht, nämlich in Europa sind wir ziemlich flat, ja, bis leicht negativ. Und in den USA sind wir ja immer noch bei irgendwas von 3%. Das wird mit Sicherheit auch ein bisschen runterkommen. Aber das würde ja tatsächlich vielleicht sogar heißen, dass ein Powell, also eine Fed, vielleicht tendenziell vor der Kurve sein wird, während die Europäer doch ziemlich hinterherhinken in ihrer Zinspolitik, nämlich sie müssen abfangen, dass man eben nicht von Null Wachstum in stark rezessive Tendenzen geht, während die Amis eben dann locker flockig durchstarten, im Idealfall. Wir wissen alle nicht, ob es nachher so kommt.
Ja, von der Richtung stimmt das sicher. Ich wäre für Europa nicht ganz so beängstigt. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten 12 Monaten dann mit plus 1% Wachstum doch noch rauskommen. Das ist immer noch nichts, aber es ist nicht stark rezessiv. Es ist nichts, was uns irgendwie weiterbringt, aber es ist auch nichts, was gleichzeitig die Alarmglocken besonders schrill schellen lässt. Aber ja, die US-Notenbank ist sicher an einem besseren Punkt, was ihre Maßnahmen angeht, als die EZB.
Also konkret würdest du vermuten, dass die Amerikaner ohne Hard Landing rauskommen?
Ja, das vermute ich. Davon bin ich überzeugt, weil sie einfach die Kohle weiter raushauen. Die haben natürlich, wenn man sich die Staatsschuldenentwicklung anschaut, da ist schon ein bisschen mehr als in einem Schuldenbremse kastrierten Deutschland möglich. Stellen wir uns vor, wir hätten einen jährlichen Anstieg unserer Staatsschuldenquote um 6%. Dann sähe unser Wachstum sicher auch ein bisschen anders aus. Und das ist ja auch, ich weiß, das ist etwas, was vielen eurer Zuseher und Zuseherinnen innerlich widerstrebt, die sagen, boah, das bedeutet ja, die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes, die geht weiter den Bach runter und das Thema langfristige Inflation durch Qualitätsverlust des Geldes wird ein noch stärkeres, ja, das ist mir absolut bewusst. Aber wir müssen doch irgendwie schauen, dass wir in diesem Spiel nicht immer beim schwarzen Peter bleiben. Wir haben den schwarzen Peter, was die Stabilität des Euros angeht, übernommen. Wir sind im Wettbewerb einfach um 4 bis 5 GDP-Ausgabenpunkte hinten dran. Und wir können uns als Deutsche nicht immer hinstellen, das gilt in vielen Bereichen, wir wissen, wie es geht und alle anderen machen es anders und wir sterben dann in Schönheit und in dem Bewusstsein, dass wir den einzig soliden und den einzig klimaschützenden Kurs der Welt gefahren haben. Auch der Klimaschutz muss finanziert werden und dafür werden dann auch ein paar Schulden mehr nötig. Das ist einfach nur der Situation geschuldet, Gemeinschaftswährung und Wettbewerbsnachteil bei Investitionen. Und wenn wir eben die 6% mehr ausgeben würden, dann hätten wir in Deutschland auch ein Wachstum von 2 bis 3%.
Also muss das Ganze natürlich auf. Es gab ja auch jetzt schon neulich diesen berühmten Draghi-Report, der ja auch mit einer gewissen Tendenz zu auf Europa bezogen mehr Egoismus und natürlich auch ein wenig mehr Protektionismus Das ist ja schon eine zentrale Botschaft, die da drin so ein bisschen drin ist. Gepaart mit, dann müssen wir auch natürlich das alles ein bisschen finanzieren.
Ja.
Ist das ein Weg?
Das sind 800 Milliarden pro Jahr, das ist mal eine Hausnummer. Was mir daran nicht passt, ist, dass das wieder über die Gemeinschaft läuft. Und wir dann einfach den Nachteil, den wir die letzten Jahre und Jahrzehnte in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben, nicht mehr einholen können. Grundsätzlich ist die Idee nicht falsch, dass bestimmte Länder in der Eurozone mehr Geld ausgeben müssen. Aber da bin ich jetzt immer ganz egoistisch. Jetzt sind erstmal wir dran. Das
sollen wir selber machen.
Dann machen wir erstmal selber. Und wenn wir dann aufgeschlossen haben zu den Schuldenquoten von Frankreich, Italien und Griechenland, dann können wir das Ganze wieder vergemeinschaften. Das hat, wie gesagt, wenig mit solider Haushaltsführung zu tun. Die schwäbische Hausfrau dreht wie ein Helikopter im Grab. Aber wir sind halt in einer Welt, in der die schwäbische Hausfrau nicht die Mehrheit der Wirtschaftenden stellt. Und nolens, volens müssen wir uns da meiner Meinung nach anpassen. Das sehen viele andere ganz anders. Auch bei uns im Haus gibt es da treffliche Diskussionen drüber. Aber für mich ist das unter der Beibehaltung der Gemeinschaftswährung der einzig gangbare Weg.
Wir haben gerade vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, weil wir in 2 Wochen Thomas Mayer zu Gast haben. Das darf man hier an der Stelle natürlich sagen. Der natürlich, was das Thema Staatsschulden angeht, eine radikal gegene Position hat quasi zu dir.
Ja, er hat aber nur scheinbar eine Gegenposition, weil wenn es nach dem Thomas gehen würde, und das ist ökonomisch auch völlig stringent, würden natürlich auch noch ein paar andere Sachen anders aussehen. In seiner Welt, in der er operiert und denkt, ist es auch richtig. Da ich nicht davon ausgehe, dass uns die Gemeinschaftswährung verlässt, werde ich einfach der bleiben, der sagt, dann müssen wir mehr Geld ausgeben als die anderen. Einfach wieder zurückkommt auf die Wohngemeinschaft. Wir müssen die anderen im Prinzip mit unserem Handeln zwingen, zu erkennen, wie sie handeln. Den Spiegel vorhalten, schneller Geld ausgeben als alle anderen zusammen.
Genau, und natürlich eben, wie du sagst, nicht immer der Leidtragende der ganzen Geschichte sein.
Ja.
Zumal man muss ja auch immer sagen, wenn wir nochmal kurz zu den Amerikanern zurückkommen, bezogen natürlich auch dann nachher auf den Aktienmarkt, man ja davon ausgehen muss, und es ist völlig wurscht, wer von beiden Präsident wird, an das Thema Haushaltsdefizite wird sich keiner ranwagen wollen. Jeder auf seine Art, egal ob eine Harris wird natürlich ein Inflation Reduction Act weiter forcieren, genauso wie ein Trump beispielsweise Zölle tendenziell einführen wird. Beides ist nicht gut für einen Haushalt.
Das ist auch in einer Volkswirtschaft, in der kaum ein Privater dem Staat Geld gibt über Anleihen, viel weniger relevant als in einer Gesellschaft, in der institutionelle Versicherungen und Bürger in großem Stil nominale Anlagen halten. Das muss man sich einfach auch immer vor Augen führen. In den USA ist man Immobilieneigentümer, in den USA hat man Aktien im Pensionsfonds, in der privaten Altersvorsorge, im privaten Vermögen und man kommt wirklich nur sehr selten auf die Schnapsidee, US Treasuries zu kaufen. Insofern ist die Komponente Entwertung von nominalen Assets eine, die dort viel weniger auf die Palme bringt als logischerweise in Deutschland, wo die Vermögensverteilung über die Assetklassen ganz anders aussieht, wo, wie wir beide wissen, der nominale Anteil mit Abstand der größere ist. Und deswegen ist da natürlich die Beißhemmer auch eine ganz andere. Sprich, wir müssen zusehen, dass die Leute schnell sinnvoll in reale Assets investieren, dann ist auch der Effekt einer nominalen Entwertung, also einer realen Entwertung durch nominal negative Renditen, die ist dann viel weniger ein Thema.
Genau, und die realen Assets sind und bleiben Aktien und Immobilien und natürlich
Gold.
Favorite Gold.
Ja, das ist so. Das hat sich in dem Jahr ja durchaus ausgezahlt. Das ist jetzt nicht our favorite, weil wir irgendwie Goldbugs sind oder ähnliches. Und wir haben das ja immer wieder gesagt, das wäre für uns wirklich gesamtvolkswirtschaftlich sehr erfreulich, wenn das nicht steigt, weil das ja die Vorwarnboje ist. Irgendwas läuft nicht ganz rund. Aber beste Assetklasse in diesem Jahr, noch vor den globalen Aktien, die ja auch ganz gut performt haben. Das zeigt, das spricht schon auch eine gewisse Sprache.
Ich komme zu dem Aber bei den Aktien vorhin zurück. Ist bei Gold vielleicht nach dieser dicken Rallye auch mal eine Phase, wo man mal reallokieren kann?
Naja, wir sagen ja immer so schön 10%. Zumindest ja. Für den, der nicht 90% in realen Werten hat. Und das sind die allerwenigsten Deutschen. 10% ist eine ordentliche Position. Da hat man kein Klumpenrisiko. Da ist man aber ausreichend groß im Gold investiert, damit es dann auch fürs Gesamtvermögen relevant ist. Und wenn die Performance der letzten drei Quartale einen von diesen 10% nach oben sehr weit weggetragen hat, dann kann man auch mal ein bisschen die Spitze rausnehmen. Ich glaube, das wäre einfach dem gesunden Menschenverstand folgend. Aber diese strukturelle Position von 10%, die gilt es unserer Meinung nach nicht anzutasten.
Und dann noch kurz eine abschließende Frage, die ich mir noch kurz aufgeschrieben hatte, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Du hast gesagt, nächstes Jahr, wenn die Fed natürlich, wenn das Szenario antrifft, tatsächlich ordentlich an der Zinsschraube noch weiter drehen wird in diesem Softlanding-Szenario und natürlich Zinsanlagen, Treasuries dann auch nicht mehr so sexy sein werden. Dann kommt natürlich auch ein Haufen Geld bei den Amis wieder in den Markt, du hast es selber gesagt. Die sind da nicht so wie wir verbohrt. Das würde natürlich dafür sprechen, dass wir da nochmal einen recht ordentlichen Aktienboom erleben könnten.
Ja, es könnte zumindest ausreichen, dass das Rückschlagspotenzial überschaubar ist. Bert schreibt gerade am Quartalsbericht und das ist immer so ein Ziehen und Drücken. Auf der einen Seite das Glas, das eher in Richtung halb leer läuft, auf der anderen Seite die Versorgung an finanziellen Mitteln, die zunehmend weniger attraktiv werden, kurzfristigen Renditen auf nominalen Werten. Das bedeutet ja, man kann vielleicht mal, wenn man extrem stark investiert ist, ein bisschen eine Spitze wegnehmen, aber alles verkaufen, das wäre definitiv genauso ein Fehler, wie vielleicht heute mit Leverage über 100% investiert zu sein. Ist es einfach strukturell, Punkt. Und das ist ja das, was wir versuchen immer zu predigen. Macht euch weniger Gedanken um Taktik, um Timing. Macht euch einmal Gedanken um eure Zielrendite und über den Anlagezeitraum, den ihr habt. Investiert das dann einmal sinnvoll. Und am besten schaltet er dann alles ab, was euch über die Finanzmärkte informiert. In 20 Jahren schaltet das dann wieder an und schaut euren Depotauszug sehr befriedigt an, frei nach dem Motto, da habe ich mal was richtig gemacht.
Genau, und in Zukunft schaut man Interviews bei der Mission Money mit Philipp von Dran nur noch an, zum reinen Amüsement und der guten Unterhaltung wegen und nicht wegen dem Depot.
Das wäre doch auch ein Wert, wenn das so der Fall sein soll.
Absolut, absolut. Da können wir über intellektuelle und humoristische Themen und wir sind beide alte Handballer, von mir aus noch über Sport unterhalten. Das wäre doch genauso schön.
Ja, wir sind beide, glaube ich, als alter Handballer wenig tätowiert. Darüber können wir uns zum Beispiel mal unterhalten. Tattoos im Sport, muss das sein?
Das stimmt, ja. Es ist ein Trend aus dem Fußball, der in sehr viele andere Sportarten jetzt so peu à peu reingeht.
Genau,
und es ist meistens keine gute Entwicklung für die Sportart an sich, zumindest auf Profi-Ebene.
Das wäre dann noch einen statistischen Test wert. Aber ich glaube, dann wird
genau,
wieder
da müssen
langweilig.
Wir noch, ja, genau. Da bleiben wir lieber im nebulösen Kneipengespräch, was das angeht. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn im Moment so ein bisschen die Lage beurteilt. Seid ihr auch auf der Seite. Könnt auch mal den einen oder anderen Moment geben, wo man mal was nachkaufen kann oder nach wie vor all in Big Tech. Da soll es ja auch ein paar Leute geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.